Deutschlandfunk. Information und Musik.
Es waren verstörende Bilder diese Woche aus Kenia, einem Land, das seit der Wahl von Präsident William Ruto ja eigentlich Hoffnung hatte für den ärmeren Teil der Bevölkerung und Zuversicht für die gut ausgebildete progressive Jugend. Kenia, ein Stabilitätsanker in Ostafrika mit gutem Wirtschaftswachstum. Doch eine Steuerreform brachte die Menschen, vor allem den jungen Teil der Bevölkerung, auf die Straße in Nairobi und auch landesweit. Mitte der Woche kippte die zunächst friedliche Stimmung. Demonstrierende stürmten das Parlament, ein Feuer brach aus. Die Polizei hat mit Unterstützung des Militärs mit scharfer Munition auf die Menschen geschossen. Mindestens 2 Dutzend Protestierende wurden getötet. Die mittlerweile zurückgezogene Steuerreform sollte die Schuldenlast des Landes senken und hatte unter anderem höhere Besteuerung von Importwaren zum Ziel. Warum dieses Gesetz das Potenzial zum Funken im Pulverfass hatte, das habe ich Christina Nord gefragt. Sie leitet in Nairobi das Goethe-Institut.
Weil es negative Auswirkungen für alle Kenianer und Kenianerinnen hat, die wenig Geld oder kaum Geld haben. Für Leute, die nicht viel verdienen, für Leute, die im informellen Sektor arbeiten. Und das sind ja in Kenia tatsächlich sehr, sehr viele. Der Großteil der Bevölkerung arbeitet in nicht formalisierten Arbeitsverhältnissen. Und die leiden natürlich, wenn sich die Preise von Dingen des täglichen Bedarfs erhöhen. Und es ist ohnehin so, dass zuletzt Preise ziemlich stark gestiegen sind. Neue Steuern eingeführt wurden oder auch werden sollten und dann vom obersten Gerichtshof blockiert wurden. Und die Ironie an der Sache, die traurige Ironie an der Sache ist, dass der Präsident Ruto die Wahl vor knapp 2 Jahren mit dem Versprechen gewonnen hat, sich für die kleinen Leute zu engagieren. Das war sein ganz entschiedenes Wahlversprechen und auf diesem Ticket ist er gewählt worden. Und er hat, seit er Präsident geworden ist, die sogenannten kleinen Leute nicht unbedingt mit seiner Politik begünstigt. Und das wird ihm übel genommen.
Der Sturm auf das Parlament, Dutzende Demonstrantinnen, die getötet wurden, hart durchgreifende Sicherheitskräfte, geplünderte Geschäfte. Wie erklären Sie sich diesen Umschwung zur Gewalt?
Auch das ist etwas, was in Kenia schon häufiger vorgekommen ist. Etwa vor einem Jahr, im Juli 2023, gab es auch schon Proteste gegen Preissteigerungen, gegen Steuererhöhungen, gegen die allgemein schwierige soziale Lage. Und dass die Polizei heftig reagiert, ist nichts Neues. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es vor dem Dienstag dieser Woche, bei dem es zu dem Sturm auf das Parlament kam, hat es ja in der vergangenen Woche schon Demonstrationen gegeben, die weitgehend friedlich abgelaufen sind, die aber dann trotzdem mit Tränengas und Wasserwerfern beantwortet wurden. Ich glaube, das trägt nicht dazu bei, eine deeskalierende Situation herzustellen, sodass sich da einfach viel Wut anstaut, die sich dann in Aktionen wie der Stürmung des Parlaments artikuliert.
Wut von wem? Also spiegeln diese Proteste tiefergehende gesellschaftliche Spannung wider, etwa ethnische Grenzen?
Ich glaube, das ist genau das Interessante an diesem Protest, dass die Frage von Gruppenzugehörigkeit überhaupt keine Rolle spielt. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Das ist tatsächlich ein sozialer Protest, der daraus resultiert, dass junge Menschen, die gut ausgebildet sind, das Bildungssystem in Kenia ist sehr gut, junge Menschen, die gut ausgebildet sind, finden keine Arbeit, wissen nicht, was sie mit ihrer Zukunft machen sollen, wissen nicht, wie sie sich über Wasser halten sollen, wie sie in Lohn und Brot kommen. Das kreiert eine Unzufriedenheit, die sich artikuliert.
Junge Menschen sind die Treiber, die Generation Z, wie es heißt, die sich auch im Internet formierte. Die junge Generation beruft sich bei ihrem Protest auf den regierungskritischen Unternehmer Jacob Zuma, der sich gegen Korruption in der Vorgängerregierung stemmte und 2016 in Nairobi erschossen wurde. Warum ist er so eine Identifikationsfigur?
Ich glaube, das Problem der Korruption und der Veruntreuung öffentlicher Gelder ist etwas, was Kenianer und Kenianerinnen umtreibt. Nicht nur die jungen Kenianer und Kenianerinnen, aber auch ganz besonders die. Und es ist tatsächlich so, dass gerade dieser Regierung jetzt immer wieder vorgeworfen wird, dass sie sehr großzügig ist, wenn es darum geht, Dienstreisen zu unternehmen. Und es gibt auch so eine Tendenz, ja, zu Bewirtungen, all diese Dinge. Parlamentarier und Parlamentarierinnen ganz offensichtlich den Gürtel nicht enger schnallen, während die Bevölkerung und besonders da dann diejenigen, die ohnehin nichts haben, den Gürtel sehr, sehr eng schnallen sollen. Das stiftet eine große Unzufriedenheit. Es ist, glaube ich, noch wichtig zu erwähnen, dass Kenia vor wenigen Wochen sehr heftige Regenfälle erlebt hat. Und es sehr große Gebiete gab, die überschwemmt waren. Auch das mit vielen Toten und mit einem Katastrophenschutz, der euphemistisch formuliert, hätte besser sein können. Und auch da hat man sich gefragt, wo denn das Geld hingeht, das zum Beispiel für den Katastrophenschutz gedacht ist.
Präsident William Ruto, der hat ja die Rücknahme des Gesetzes mit den Worten begleitet, Zitat, das Volk hat gesprochen, und Ruto versprach der Jugend Gespräche und Lösungen. Was braucht denn diese Generation? Sie sagten, die sind gut ausgebildet und wollen eigentlich auf den Arbeitsmarkt, haben da ihre Schwierigkeiten. Was braucht diese Generation am dringendsten?
Ich glaube tatsächlich Perspektiven. Perspektiven für Beschäftigung, für eine Beschäftigung jenseits des informellen Sektors. Es ist ja auch tatsächlich so, dass Kenia ein reiches, ein gesegnetes Land ist und in vielerlei Hinsicht auch sehr fortschrittlich. Zum Beispiel wird ungefähr 90% der Energie aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen, was ja toll ist. Also Kenia hat eine Vorreiterrolle in dieser Hinsicht. Und ich glaube schon, dass es möglich sein müsste, das Land so zu modernisieren, dass Erwerbsmöglichkeiten in diesen Bereichen aufkommen.
Nun arbeiten Sie ja als Institutsleiterin nah an der kenianischen Kulturszene in Nairobi und im Land. Hat die Kulturszene dort das Potenzial, einen Ort für gesellschaftliche Debatten zu geben und vielleicht einen positiven Einfluss auf die Gestaltung der Zukunft zu haben?
Ja, auf jeden Fall. Es ist sogar so, dass es mindestens einen Zweig gibt, der Beschäftigung schafft, und das ist die Musik. Und zwar nicht nur für Musiker und Musikerinnen, sondern auch für alle weiteren damit assoziierten Tätigkeitsfelder. Da gibt es einfach Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel bei uns am Institut eine Reihe mit Gesprächen aus dem Maschinenraum der Musikindustrie. Da hatten wir zuletzt zum Beispiel 3 Influencer, die sich darüber unterhalten haben, wie sie mit ihren Podcasts Geld verdienen und was sie in ihren Podcasts machen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wahrgenommen wird, was rezipiert wird, was Diskussionsgegenstand ist, wo gesellschaftliche Fragen verhandelt werden. Es ist auch so, dass in meiner Wahrnehmung sich viele Leute, die im Kultursektor aktiv sind, mit den Protesten solidarisch zeigen. Es gibt zum Beispiel an diesem Wochenende, es sollte am Donnerstag eröffnet werden, feierlich, die Eröffnung ist abgesagt worden, ein Literaturfestival, Litfest Nairobi. Das ist auf jeden Fall ein Ort, wo leidenschaftlich diskutiert wird.
Es wird in Deutschland über das Geschehen in Kenia zwar berichtet, aber wie nehmen Sie das wahr? Wird denn umfassend und vertieft berichtet über das Land?
Natürlich denke ich aus meiner Nairobi-Perspektive, dass es was extrem Wichtiges ist und was extrem Einschneidendes. Und Kenia ja auch ein Land ist, das eine große Bedeutung hat, eine geostrategische Bedeutung. Also das ist auch ein Verdienst von William Ruto, dass er sehr stark nach guter Vernetzung in Europa und in den USA sucht, ohne deswegen China zu vernachlässigen. Das kann er ganz gut. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist es eigentlich so ein bisschen schade, dass relativ wenig oder dass halt einmal berichtet wird und danach nicht mehr, weil es ja ein wichtiger strategischer Partner für Deutschland ist. Nicht zuletzt auch mit Blick auf Fachkräfte, die aus Kenia nach Deutschland kommen sollen.
Sagt Christina Nord. Sie leitet das Goethe-Institut in Nairobi und hat uns die gesellschaftlichen Hintergründe der aktuellen gewaltsamen Proteste in Kenia gegen die Regierung erklärt. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Sinjawski.